Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Liberale, ich möchte zunächst in unser aller Namen mich bei denen sehr herzlich bedanken, die uns jetzt zuschauen, bei den Bürgerinnen und Bürgern, die mit einer unglaublichen Spendenbereitschaft ein noch nie dagewesenes Ergebnis an Spendenmitteln zusammengebracht und zusammengesammelt haben. Das ist ein Beitrag der Bürgergesellschaft. Und ich glaube, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn es jemals eines Beweises bedurft hat, dass die Bürgergesellschaft mehr ist als Nächstenliebe in Form von staatlicher Dienstleistung, dann ist das in diesen Tagen der Fall gewesen. Das ist die Bürgergesellschaft. Die Solidarität, die Nächstenliebe nicht nur versteht als eine staatliche Aufgabe, sondern die vorgeht und weiß, Nächstenliebe ist die Zuwendung des Menschen zum Menschen. Das ist das, was wir Liberale darunter verstehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich möchte ein zweites vorab dazu sagen. Es ist jetzt in den Zeitungen zu Recht, und ich bewundere das, die Rede davon, wer welche Rekordspendenzahl gebracht hat. Und ich finde es großartig, dass es Unternehmen gibt, die in den Spendengalas in dieser Woche, ich bin selbst bei einer dabei gewesen, dass dann auch die Schecks überreicht werden. Und das ist ein wunderbares Ergebnis, dass es Millionenbeträge sind, die von Firmen überwiesen werden. Es ist etwas Großartiges, wenn Sportler Millionenbeträge zur Verfügung stellen. Es ist etwas Großartiges, wenn Firmen, wenn Unternehmen, wenn Banken Millionenspenden zur Verfügung stellen. Mich persönlich hat unter all den Spendern, die ich getroffen habe, aber am meisten der 7-jährige Marvin beeindruckt, der in dieser Woche neben mir saß bei einer dieser Spendenveranstaltungen im Fernsehen und mit seinem kleinen Sparschwein und 67 Euro seinen Beitrag dazu geleistet hat. Das zählt tausendmal mehr als alles andere. Das ist praktizierte Nächstenliebe, wie wir Liberale sie verstehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle genauso klar sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Hilfsbereitschaft ist groß, und wir müssen sie auch geben. Wenn die Bundesregierung gestern beschlossen hat, dass 500 Millionen Euro an Hilfe für die Opfer der Flutkatastrophe, für die betroffenen Länder zur Verfügung gestellt werden, so sage ich hier für die Freien Demokraten, das hat unsere Unterstützung. Wir sind der Auffassung, dass diese Hilfe auch gewährt werden muss. Aber ich füge auch hinzu, es muss eine nachhaltige Hilfe sein. Ich finde, wir sollten uns jetzt nicht nur in dieser Stunde, sondern auch in diesen Tagen und Wochen, wo wir alle betroffen sind, vornehmen und ganz fest zu unserem Neujahrsvorsatz machen, dass wir auch dann noch in diese Länder schauen und hinschauen, wenn die sichtbaren Folgen der Katastrophe längst beseitigt sind. Und es ist ein unerträglicher Zustand. Es ist ein unerträglicher Zustand, dass die reichen Küstenländer wie Japan sich ein Frühwarnsystem leisten können. Wir wollen, dass auch die ärmeren Länder sich ein solches Frühwarnsystem leisten können. Und wir unterstützen deshalb die Initiative von Kofi Annan, der in dieser Nacht in Jakarta das genau sich vorgenommen hat. Es geht jetzt darum, dass wir nicht nur hinschauen, wenn eine Katastrophe ist, sondern dass wir die Solidarität mit den Ländern in der Welt, mit den Menschen in der Welt, als eine dauerhafte Aufgabe verstehen. Wenn UNICEF, dieser Bericht ist mir vorgestern zugeschickt worden, für die Kinder im Jahr 2005 auf der Welt schreibt, dieses Jahr mehr als 1 Milliarde Jungen und Mädchen leben weltweit in Armut, ihnen fehlen grundlegende Dinge für das Überleben, sauberes Trinkwasser oder ausreichende Nahrung, medizinische Versorgung oder ein Dach über dem Kopf, dann sagen wir, das ist in Wahrheit eine Anklage an uns alle. Und das ist die Aufgabe, die wir über die momentane Betroffenheit und unser momentanes Mitleid, Mitgefühl und unsere Hilfsbereitschaft hinaus gelten lassen müssen. Es ist ein Auftrag, der die Politik immer und immer wieder beschäftigen muss. Und das ist genau die Verbindung auch zu dem, was meine Freunde hier in ihren Reden vorher gesagt haben. Wenn wir als Deutsche international hilfsbereit sein wollen, dann müssen wir selber auch wieder wirtschaftlich stärker werden. Wir müssen das Land nach innen stärken, damit wir überhaupt in der Lage sind, Schwächeren zu helfen. Und das ist der Kernpunkt unserer Politik, der sich unterscheidet von dem der anderen Parteien. Die anderen Parteien meinen, es geht den Schwächeren besser, wenn man den Starken schwächt. Wir sagen, wer den Starken immer die Hände fesselt, sorgt nur dafür, dass man den Schwachen nicht unter die Arme greifen kann, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir wollen ein starkes Deutschland. Wir wollen ein Deutschland, das sich nicht dafür schämt, wirtschaftlich an die Spitze zu drängen. Wir wollen ein Deutschland und eine Gesellschaft, die weiß, dass Wachstum, Innovation, dass Konjunktur, dass das zusammengehört, wenn man zum Beispiel soziale Not in Deutschland und in der Welt lindern möchte. Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist doch alles nichts, weil wir da nicht helfen können. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, führt mich jedenfalls zu der entscheidenden Herausforderung in unserer Zeit. Das ist der Mentalitätswechsel, den wir brauchen. Ich finde es langsam unerträglich, dass man in Deutschland wirtschaftsfreundliche Politik gleichsetzt mit arbeitnehmerfeindlicher Politik. Das hat sich in den letzten 30 Jahren so in das öffentliche Bewusstsein hineingeschlichen. Wer wirtschaftsfreundliche Politik machen will, der wolle ja dann nur den Arbeitnehmern etwas nehmen. Und genau das Gegenteil ist richtig. Wirtschaftsfreundliche Politik ist die beste Arbeitnehmerpolitik, die man überhaupt machen kann. Unsere wirtschaftsfreundliche Politik ist für Arbeitnehmer, ist für die Schwachen und Hilfsbedürftigen in unserem Lande und in der Welt eine weit bessere Politik als das Tragen von roten Fahnen oder das Beschließen von Verstaatlichungen oder den Gang in die bürokratische Staatswirtschaft. Wir wollen eine wirtschaftsfreundliche Politik, weil wir wissen, das ist die arbeitnehmerfreundliche Politik. Wohlstand für alle gibt es nur mit wirtschaftsfreundlicher Politik, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich habe in diesem Frühjahr eine Diskussion erlebt, die das, wie ich finde, schlaglichtartig erhellt hat. Als Angela Merkel, Edmund Stoiber und ich in diesem letzten Jahr den seinerzeitigen Chef des Internationalen Währungsfonds, Professor Horst Köhler, zum Bundespräsidenten vorgeschlagen haben, sprachen damals so viele von einer abzulehnenden Ökonomisierung des höchsten Staatsamtes. So als ob es für ein Amt in Deutschland disqualifiziert, wenn man internationale und wirtschaftliche Erfahrung und Sachverstand mitbringt. Merken wir nicht, was hier passiert, verehrte Gäste? Merken wir nicht, dass das ein mentaler Virus ist in unserem Gesellschaftsverständnis? Jetzt ist der Bundespräsident im Amt und er bringt seine internationale und ökonomische Erfahrung mit in dieses Amt. Deswegen war er ja auch unsere Wahl. Und ich finde, gerade in diesen Tagen überzeugt der Bundespräsident Professor Horst Köhler politisch und menschlich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Verehrte Freunde und meine sehr geehrten Gäste, das ist genau der Anfang des deutschen Problems. Es ist diese Geisteshaltung, die Wirtschaft für kalten Kapitalismus hält und Wachstum als umweltschädlich betrachtet. Die anderen Parteien verstehen Politik zuerst als Verteilung. Wir Liberale wissen, dass man nur verteilen kann, was erwirtschaftet wurde. Und das ist etwas, was in der Tagespolitik dann immer wieder stattfindet. Andreas Pinkwart und meine Person, wir werden natürlich in diesem Jahr insbesondere bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl gefordert sein. Das ist unser Landesverband und ich bin sicher, viele werden helfen. Das ist die Schlagzeile einer der größten nordrhein-westfälischen Zeitungen gewesen zum Ende des Jahres. Hamster contra Kraftwerk. Wenn Sie dann diesen Artikel lesen, stellen Sie fest, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass ein Unternehmen, ein Energieversorger in Nordrhein-Westfalen 2 Milliarden investieren möchte, um ein Kraftwerk zu bauen. Die Fläche ist da. Aber die Boten und Beobachter von Frau Höhn und von wem auch sonst, das ist die nordrhein-westfälische Umweltministerin von den Grünen, die haben dort Höhlen von Hamstern entdeckt. Nicht Hamster, Höhlen von Hamstern. Es ist noch kein einziger Hamster gesehen worden. Es handelt sich um verlassene Hamsterhöhlen. Und dass wir in Deutschland jetzt schon so weit sind, dass ein 2 Milliarden Investment verhindert oder verzögert wird, weil man zwar Höhlen, aber nicht mal mehr Hamster findet, das ist Rot-Grün in dieser Zeit und das muss beendet werden in dieser Zeit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich sage Ihnen, auch mal diese unbequeme Frage ansprechend, ich werde auf das Thema später noch eingehen. Aber auch das will ich Ihnen mal dazu klar sagen. Jetzt diskutieren alle über die Politikerversorgung. Ich werde darüber noch etwas sagen. Aber fällt Ihnen eines nicht auch auf? Bei all dem, was da auch bei schwarzen Schafen und Fehlverhalten anzuklagen ist und Konsequenzen haben muss, damit das gleich klar ist. Aber eines fällt mir auf, dass es einen Konsens gibt in der öffentlichen Berichterstattung, wer als Parlamentarier für ein Unternehmen arbeitet und bezahlt wird, das müssen wir mal sehr kritisch durchleuchten. Ich wünsche mir offen gestanden auch mal eine ähnlich kritische Berichterstattung, dass Dutzende von Abgeordneten auf der Gehaltsliste als Funktionäre von Gewerkschaften stehen und ihre funktionärische Politik ausleben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wo ist da eigentlich die Berichterstattung an dieser Stelle? Dieses Jahr 2005. Aus meiner Sicht muss es das Jahr sein, das der Beginn des Machtwechsels ist. Vielleicht sogar das Jahr des Machtwechsels selbst. Wir wollen den Machtwechsel nicht als Selbstzweck. Das strategische Ziel der Freien Demokratischen Partei ist die Ablösung der rot-grünen Bundesregierung. Nicht, weil einige von uns etwas werden wollen. Wir haben alle einen gescheiten Beruf gelernt. Das kann man nicht über jeden Minister in Berlin sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sondern wir wollen den Regierungswechsel, weil wir einen Politikwechsel einleiten möchten. Nicht der Regierungswechsel ist das Ziel. Ziel ist der Politikwechsel. Der Regierungswechsel ist Mittel zum Zweck, um diesen Politikwechsel eben erreichen zu können. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist mehr als notwendig. Wenn die Spitzen der Koalition, der Bundeskanzler, der Fraktionsvorsitzende der SPD, aber auch der grüne Vizekanzler, der ja so über allem schweben will, als hätte er mit den realen Ergebnissen der deutschen Politik nichts zu tun, wenn die sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Bild mit dem Schweben bei einem Fischer nehme ich zurück. Vielen Dank, Herr Brüderle. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, das Entscheidende ist doch an dieser Stelle, und das spüren wir alle auch. die sind mit dem bisschen Agenda 2010 erschöpft. Das war's. Jetzt machen die Controlling. Ja, das habe ich ja nicht gesagt, das sagt ja die Regierung nach ihren Klausurtagungen. Es gab ja noch nie so viele Klausurtagungen bei dieser Regierung. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, da haben wir ein ganz anderes Verständnis. Die Bundesregierung und leider auch Teile der Union, die meinen, die Arbeit in Deutschland sei getan mit Hartz IV und Agenda 2010. Wir sagen als Freie Demokratische Partei, wir stehen am Ende der Debatten. Diskutiert wurde lange genug, aber wir stehen am Anfang der Arbeit. Wir haben maximal 10% von dem erledigt, was wir brauchen, damit Deutschland wieder Spitze in Europa werden kann, meine sehr geehrten Damen und Herren. Verehrte Gäste, dabei aus der Deckung. Wir sagen ganz konkret, was notwendig ist. Früher hat man ja gesagt, wer die Wahrheit sagt, wird nicht gewählt. Ich glaube, wer heute die Wahrheit über das Notwendige verschweigt, verliert die Wahl. Wir sind eine konstruktive Opposition und ich sage das hier nicht als Pflichtübung, sondern aus vollem Herzen. Ich danke der FDP-Bundestagsfraktion und an der Spitze unserem Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Gerhardt für die fundierte Sacharbeit, die vielleicht nicht immer die nötige mediale Aufmerksamkeit gefunden hat, die sie verdient hätte, aber die dennoch dazu beigetragen hat, dass das letzte Jahr 2004 das erfolgreichste Wahljahr für die FDP gewesen ist seit der deutschen Einheit. Und das wollen wir an dieser Stelle einmal festhalten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und das ist auch eine andere Oppositionsstrategie, als die Union hat. Und das wollen wir auch gar nicht verschweigen, das ist so. Wir sind als Freie Demokraten der Überzeugung, dass man sich als Herausforderer nicht darauf verlassen darf und darauf verlassen sollte, dass die Regierung schlecht ist. Dass Rot-Grün schlecht regiert, das weiß die Mehrheit der Deutschen längst. Was wir schaffen müssen in der Zeit bis zur Wahl und schaffen werden, ist klarzumachen, dass wir es besser können. Und deswegen will ich Ihnen heute auch ein Programm sagen, mit 10 Kernpunkten, wie wir es konkret besser machen wollen. Und ich kann nur sagen, bleiben Sie mit dem Kind ruhig sitzen. Ich bin aus dem Bundestag ganz anderes gewöhnt. Ich sage Ihnen dazu, verehrte Gäste, weil wir Rot-Grün ablösen wollen, weil wir den Politikwechsel organisieren möchten, für Sie, für unser Land, deshalb verlassen wir uns nicht darauf, die Regierung nur zu kritisieren. Wir sagen nicht nur, was an der Regierung schlecht ist, wir sagen in allen Punkten konkret, was wir anders, besser machen werden. 10 Punkte trage ich Ihnen dazu in aller Kürze vor. Erstens, wir werden als FDP im Falle einer Regierungsbeteiligung Steuersenkung und Steuervereinfachung durchsetzen. Wir brauchen eine Steuerreform, die Mut macht für neue Investitionen. Wir finden, Leistung muss sich lohnen und wer arbeitet, muss mehr haben als derjenige, der nicht arbeitet. Dazu zählt unser Drei-Stufen-Tarif. Es ist der sogenannte Solms-Tarif. Und ich will an dieser Stelle sagen, dass dieser Drei-Stufen-Tarif eben nicht nur eine Frage der ökonomischen Vernunft ist, er ist, wie ich finde, auch eine Frage der familienpolitischen Gerechtigkeit. Denn dass Kinder in unserem Steuersystem schlechter behandelt werden als Erwachsene, das ist ein Missstand, den wir mit unserem Steuergesetz beheben wollen. Wir werben für Steuersenkungs- und Steuervereinfachungspolitik, weil das Arbeitsplätze schafft. Und nur, das ist ja ein gut gehütetes Geheimnis in Deutschland, nur wer Arbeit hat, kann Steuern zahlen. Und dementsprechend ist die Konsolidierung der Staatsfinanzen in einem klaren Zusammenhang zu sehen mit Investitionen durch neue Rahmenbedingungen, durch ein besseres investitions- und nachfragefreundliches Steuer- und Abgabensystem. Zweitens, wir werden im Falle einer Regierungsbeteiligung die Reduzierung der Lohnzusatzkosten auf unter 40% durchsetzen. Die Lohnzusatzkosten sind längst eine gigantische Sondersteuer auf Arbeitsplätze im internationalen Wettbewerb. Und ich finde, dass das eigentlich eine großartige Herausforderung ist. Wundern Sie sich nicht auch darüber, dass in der Politik und in der Öffentlichkeit immer darüber diskutiert wird und so gesprochen wird, als sei die demografische Frage eine Dramatik? Ich finde, dass die Menschen älter werden und bei uns glücklicherweise auch gesund älter werden können, ist eine der schönsten Herausforderungen, die man lösen kann. Wir wollen nämlich alle gesund älter werden. Und wir werden alle irgendwann mal auf diese sozialen Sicherungssysteme, wenn der liebe Gott es zulässt, angewiesen sein. Und dementsprechend werden wir im Falle einer Regierungsbeteiligung ein neues Gesundheitssystem durchsetzen. Wir werden aus der Pflichtversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung, eine Pflicht zur Versicherung machen, in der Sie, die Bürgerinnen und Bürger, selber entscheiden können, wie Sie sich versichern wollen. Wir werden keine Bürgerversicherung mitmachen, ob sie von Rot-Grün oder von Herrn Seehofer in die Verhandlungen eingebracht wird, weil die Bürgerversicherung nichts anderes ist als eine Zwangskasse, als ob man ein Fass ohne Boden dadurch füllen könnte, indem man noch mehr Menschen zwingt, oben etwas hineinzuschütten. Es ist die Strukturreform, die notwendig ist. Sie ist unbequem, aber jeder hier in diesem Raum weiß, es ist mehr als dringend notwendig. Wir werden uns nicht auf den Weg der Union verständigen, und ich darf abermals an dieser Stelle Friedrich Merz in den Zeugenstand aufrufen. Der hat ja unmittelbar nach dem Unionskompromiss diesen fabelhaften Satz gefunden. Die gute Nachricht ist, nachdem er den Gesundheitskompromiss als schlechte Nachricht bezeichnet hat, die gute Nachricht ist, das Ding wird so nicht kommen, das verhindert schon die FDP. Zweitens, im Bereich dieses Punktes, die Pflegeversicherung, sie muss auf ein Kapitaldeckungsverfahren umgestellt werden. Ich sage Ihnen allen voraus, so wie Sie im vorletzten Jahr über die Rente diskutiert haben und im letzten Jahr über die Gesundheit, weil die Überschüsse bei der Pflegeversicherung schon im nächsten Jahr aufgebraucht sein werden, kommen wir um die Antwort des Kapitaldeckungsverfahrens gar nicht herum. Und ich finde, von einer Partei, erst recht von den Freien Demokraten, kann man erwarten, dass sie Probleme nicht erst beantworten, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir werden bei der Rente dafür sorgen, dass die Eigenverantwortung gestärkt wird, das heißt Vererbbarkeit und weniger Bürokratie. Das ist das Selbstverständlichste, was man, wie ich finde, beim Thema Eigenverantwortung akzeptieren und vorschlagen muss. Drittens, wir werden den Abbau der Verschuldung durchsetzen. Und wir haben gesagt, wie es geht. Durch eine Subventionskürzung. Und wenn sie direkt nicht funktioniert, dann muss eine lineare Subventionskürzung werden. Das ist aus unserer Sicht dringend notwendig. Alles, was an Subventionen beschlossen ist, muss jedes Jahr um einen bestimmten Prozentsatz, aus unserer Sicht um 20% zurückgeführt werden, damit man weiß, wenn eine Überbrückungshilfe beschlossen wurde, dass sie auch ein Ende hat und nicht zu einer jahrzehntelangen Dauersubvention wird. Und verehrte Gäste, liebe Freunde, weil es ja immer heißt, dass die Freien Demokraten und die Opposition nicht sagen würde, was die Alternative sei, zum Beispiel bei der Haushaltskonsolidierung. Das ist das liberale Sparbuch. Das sind 400 Anträge der Freien Demokratischen Partei, unserer liberalen Abgeordneten im Deutschen Bundestag bei den aktuellen Haushaltsberatungen, wie Milliardenbeträge erwirtschaftet werden können. Unsere Arbeit im Deutschen Bundestag, sie ist nicht nur konkret, sie ist konstruktiv. Wir halten es für unverantwortlich, dass meine Generation, 61 geboren, noch mit 37 Milliarden Euro Gesamtstaatsschulden belastet war. Und jeder, der in diesem Jahr geboren wird, erlebt, dass schon die Neuverschuldung eines Jahres den damaligen Gesamtstand überschreitet. Gute Politik denkt auch an die Kinder und an die Kindeskinder und daran, dass die auch noch mal Freiheit wahrnehmen möchten und Politik machen möchten, und man ihr hinterlässt seinen Nachkommen keine überschuldete Erbschaft. Das gilt für Sie privat, und das muss auch wieder für das Gemeinwesen gelten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Viertens, und da danke ich insbesondere Birgit Homburger, wir werden im Falle einer Regierungsbeteiligung den Bürokratieabbau durchsetzen. Wir wollen aus Genehmigungsverfahren Anmeldeverfahren machen. Erteilt eine Behörde einem Antrag innerhalb einer gewissen Frist keinen Bescheid, dann gilt der Antrag als genehmigt. Ich bin jetzt hier 10 Jahre auf dem Dreikönigstreffen als Redner dabei. Verehrte Gäste, in diesen 10 Jahren habe ich 1000-mal gehört, Bürokratie muss abgebaut werden. Und dann fällt einem dieses Gesetz ein, dem nächsten jenes Gesetz ein. Meines Erachtens geht das nur, indem man neue Spielregeln aufstellt, die Rahmenbedingungen verändert. Anmeldeverfahren statt Genehmigungsverfahren, und jedes wirtschaftslenkende Gesetz bekommt bei uns künftig ein Verfallsdatum. Dann wissen die Bürger, es tritt in Kraft und es tritt auch wieder außer Kraft. Und wer dann meint, das Gesetz müsse unbedingt verlängert werden, weil sonst der Untergang des Abendlandes droht, der kann dann vor den Augen der Öffentlichkeit eine neue Mehrheit organisieren. Aber da hört das auf, dass diejenigen, die Gesetze abschaffen wollen, immer die Beweislast haben und die Mehrheit organisieren müssen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Fünftens, und auch das ganz genauso klar, wir werden im Falle einer Regierungsbeteiligung eine Änderung des Tarifrechts durchsetzen, das mehr betriebliche Bündnisse erlaubt. Wir wollen die Arbeitnehmer und die Betriebsräte stärken, weil wir für Eigenverantwortung sind, und wir wollen die Fremdbestimmung durch Funktionäre, sei es auf der Arbeitgeber- oder auf der Gewerkschaftsebene, abbauen. Und das ist das Günstigkeitsprinzip für die politischen Feinschmecker hier im Tarifvertragsgesetz. Es muss neu definiert werden. Wir sind der Überzeugung, wenn 75% einer Belegschaft sich in einem Betrieb auf etwas mit der Unternehmensführung verständigen wollen, in geheimer Abstimmung, dann soll das auch gelten, ohne dass irgendein Gewerkschaftsfunktionär das verhindern kann. Mehr Betriebsnähe, weniger Engel in Käfer. Das ist die Überschrift, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir werden und wir müssen den Kündigungsschutz so erleichtern, dass Neueinstellungen verbessert und erleichtert werden. Es kann eben nicht richtig sein, das ist doch völlig richtig, was unser Wirtschaftsminister in Baden-Württemberg dazu gesagt hat, es kann doch nicht richtig sein, dass wir es besser finden, Massenarbeitslosigkeit, aber dafür vollen Kündigungsschutz statt mehr Arbeitsplätze mit etwas weniger Kündigungsschutz. Und das ist genau der Grundfehler übrigens auch meiner Einschätzung nach der gesamten Politik der Bundesregierung. Bei allem, was auch unterstützt wurde von uns ja im Parlament, was auch notwendig war, die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe, Soziales, haben wir ja mitgemacht. Wollten wir auch, ist auch richtig, ist auch unsere Meinung, auch wenn es dann schlecht gemacht worden ist. Aber das Problem dieser Regierung ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Problem dieser Regierung ist, dass sie meint, die bessere Verwaltung von Arbeitslosigkeit reicht. In der Tat ist es richtig, auch die Effizienzverluste bei der besseren Verwaltung oder durch eine bessere Verwaltung von Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Aber es hilft überhaupt nichts in Ostdeutschland, wo sie 20-30% Arbeitslosenquote in bestimmten Regionen haben. Es hilft überhaupt nichts, dort zu sagen, wir verwalten die Arbeitslosigkeit besser. Da muss durch eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik auch dafür gesorgt werden, dass überhaupt Arbeitsplätze entstehen. Und deswegen sagen wir, die Reform des Sozialstaates ist das eine. Sie ist notwendig und dringend erforderlich. Aber daneben muss eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik treten, weil man sonst nichts vermitteln kann. Man hat nämlich keine Arbeitsplätze, in die man Menschen bitten kann, hineinzugehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und damit sind wir beim Thema Mitbestimmung. Ich möchte ausdrücklich hier unterstützen, dass die Initiative des stellvertretenden Parteivorsitzenden Rainer Brüderle, ich kann dich, lieber Rainer, nur ermutigen, dass du das Markenzeichen Mittelstandspolitik für die Freien Demokraten weiter prägst, weil ich persönlich nicht die Absicht habe, dass sich meine Partei oder ich selbst oder irgendjemand dafür entschuldigt, dass wir für den Mittelstand Politik machen. Bei den Großen, wenn die in Schwierigkeiten kommen, da sind alle da. Da gibt es die Schecks von Holzmann bis ich weiß nicht wo. Gerettet wurde gar nichts. Bei den Kleinen, wenn die in Schwierigkeiten kommen und die schaffen 80% der Ausbildungsplätze, da ist niemand da. Und es muss in Deutschland eine Partei geben, die setzt darauf, dass das Rückgrat, nämlich der Mittelstand in Deutschland, stärker wird und nicht schwächer wird. Ich möchte, dass wir diese mittelständische Kultur unserer deutschen Wirtschaft erhalten, weil ich nicht glaube, dass wir in einer Wirtschaft gut leben können, wo es nur noch Ich-AGs und einige Großkonzerne gibt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sechstens. Wir werden eine Bildungsreform durchsetzen. Das ist eine Frage von Geld, aber vor allen Dingen auch von neuen Ideen. Beim Geld haben wir unsere Vorschläge gemacht. Es ist ein Fehler, dass wir die Kohle in die Kohle stecken, statt dass wir dieses Geld in die Bildung investieren. Es ist ein Fehler, dass wir die Vergangenheit künstlich am Leben erhalten und dadurch die Zukunft gefährden. Und dementsprechend geht es aber auch um die Strukturen. Ich will zu dieser aktuellen Debatte eines ganz klar sagen. Ich glaube, die eigentliche Frage, die wir beantworten müssen, ist nicht die Frage der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern. Ich bin ein bekennender Wettbewerbsföderalist. Die eigentliche Frage, die wir vorher beantworten müssen, ist, brauchen wir überhaupt so viel Fremdbestimmung durch die Kultusministerbürokratie? Ich bin dafür, dass wir die Bildungseinrichtungen, die Hochschulen, die Schulen, die berufsbildenden Einrichtungen in die Freiheit wieder entlassen. Und dass wir sagen, es soll mehr vor Ort entschieden werden, beim Personal, bei der Ausstattung. Es ist die Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass jeder junge Mensch einen Ausbildungsplatz, einen Studienplatz, einen Schulplatz hat. Das ist die Aufgabe, die wir schaffen müssen. Aber es ist nicht die Aufgabe des Staates, zu entscheiden, wo jemand studiert. Weg mit einer zentralen Vergabestelle für Studienplätze. Was soll das eigentlich überhaupt noch, meine sehr geehrten Damen und Herren, in unseren Zeiten? Autonomie. Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung. Das gilt aus meiner Sicht auch in der Bildungspolitik. Denn den Qualitätsverlust in der Bildung, den können wir uns nicht länger leisten. Das ist die wichtigste Investition. Wirtschaftspolitik bekämpft Arbeitslosigkeit. Aber ohne gute Bildungspolitik ist jede Wirtschaftspolitik wertlos, meine sehr geehrten Damen und Herren. Weil das die Grundlagen gerade in einem Land wie dem unsrigen schafft. Wir stehen nicht auf den Bodenschätzen, die den Wohlstand brächten. Der Schatz der Deutschen, der sitzt zwischen unseren Ohren. Das ist der Rohstoff, den wir fördern müssen. In meinen Augen deutlicher, als das bisher geschehen ist. Siebtens. Wir werden im Falle einer Regierungsbeteiligung das bisherige abschreckende Gentechnikgesetz aufheben. Wir sind der Überzeugung, dass Forschungsfreundlichkeit wieder zu einem Markenzeichen des deutschen Standorts werden muss. Und ich sage Ihnen das, was wir beim Transrapid erlebt haben, dass eine Spitzentechnologie in China mit deutschen Subventionen gebaut werden kann, bei uns aber nicht gebaut werden durfte, weil die Grünen das verhindert haben. Das darf sich um Gottes Willen bei der Bio- und Gentechnologie nicht noch einmal wiederholen. Das ist in meinen Augen eine ökonomische Frage. Es ist aber auch eine moralische Frage. Ich bleibe dabei, wenn Frau Künast die Chancen der Bio- und Gentechnologie zum Beispiel Krankheiten besser zu bekämpfen, ausschlägt, dann ist das eine unmoralische Politik, weil es eine Ethik des Heilens, des Helfens und des Handelns gibt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Achtens, und auch das will ich Ihnen so klar sagen, wir werden im Falle einer Regierungsbeteiligung die innere Liberalität ausbauen. Wir werden sie prägen. Das heißt, wir werden auf der einen Seite erreichte Fortschritte bei der Zuwanderung, bei der Staatsangehörigkeit und den Lebenspartnerschaften nicht zurückdrehen. Und ich füge das auch für mich ganz persönlich hinzu. Und Sie erlauben mir diese höchstpersönliche Bemerkung, weil ich Sie zum Teil seit vielen, vielen Jahren kenne, immer wieder. Dass in meiner Partei, bei der FDP, das Privatleben von Politikern nicht instrumentalisiert wird im Wettstreit. Anders als bei anderen Parteien. Das macht mich stolz auf die liberale Sache. Und ich denke, das sollte auch so bleiben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir müssen auf der anderen Seite die gesetzgeberischen Maßnahmen von SPD, CDU, CSU und Grünen mit einer Tendenz zum Abbau der Bürgerrechte wieder aufheben. Dazu zählt, dass wir rückgängig machen die faktische Aufhebung des Bankgeheimnisses zum 1. April. Es ist aus meiner Sicht, um die anderen Punkte noch hinzuzufügen, nicht die, die schon genannt worden sind, ein Riesenfehler, dass das sogenannte Luftverkehrssicherheitsgesetz im Grunde genommen eine gesetzliche Grundlage dafür schafft, dass eine vollbesetzte Passagiermaschine abgeschossen werden kann. ich glaube, wer allen Ernstes gesetzgeberisch das Leben von Unschuldigen miteinander abwägen will, der legt die Axt an die Wurzel der Menschenwürde. Es gibt einen außergesetzlichen Notstand. Aber dass so etwas von Grünen gemacht wird, alles, was am Abbau von Bürgerrechten stattgefunden hat, die Grünen waren dabei. Die Grünen sind nicht gut für Bürgerrechte, sie sind gefährlich für Bürgerrechte. Wenn Herr Ströbele, meine sehr geehrten Damen und Herren, allen Ernstes sagt, der Vorstoß der Freien Demokraten, die Häuserschmierereien dürften nicht länger zugelassen werden, die müssten verboten werden, dann sagt er allen Ernstes, ja, dieses Graffiti ist doch so eine Art künstlerische Selbstverwirklichung. Eine fabelhafte Vorstellung von Liberalität ist das. Für uns ist liberal auch die Freiheit und das Eigentum des Nächsten zu achten und zu schützen und zu respektieren. Das ist Liberalität, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wunderschönes, wie ich finde, bemerkenswertes Zitat von Schiller gibt es dazu: Wie wohl ist einem bei Menschen, denen die Freiheit des anderen heilig ist. Leute, die die Freiheit immer nur dann wollen, wenn es ihren eigenen Interessen dient, das sind keine Liberalen. Das sind Gelegenheitsliberale. Aber mit Liberalismus hat das nichts zu tun. Der Liberalismus, die Freiheit des Menschen, ist auch für uns dann ein verpflichtender Kompass, wenn er uns gelegentlich fremd oder auch gelegentlich unbequem erscheint. Das Recht des Andersdenkenden zu verteidigen, das sind wir. Und nur wir Liberale in diesem klaren Ausmaß der Ausprägung. Die Bürgerrechte sind bei uns in guten Händen. Neuntens, wir wollen eine konzeptionelle Außenpolitik. Und deshalb werden wir im Fall einer Regierungsbeteiligung eine interessensgeleitete und werteorientierte Außen- und Europapolitik wiederherstellen. Wir wollen eine Außenpolitik, die die europäische Einigung vorantreibt und gleichzeitig die transatlantische Partnerschaft stärkt. Das sage ich insbesondere, weil mir gegenüber Klaus Kinkel sitzt. Ich habe noch in Erinnerung, lieber Herr Kinkel, als Sie Außenminister gewesen sind, wie der damalige Oppositionsgrüne Josef Fischer Ihnen vorgeworfen hat, Sie seien bei den Menschenrechten, insbesondere was China angeht, nicht klar genug. Ich kann nur eins sagen, die Menschenrechte waren bei Ihnen besser aufgehoben als bei der heutigen Regierung. Wenn ich sehe, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich sehe, dass eine Bundesregierung im Grunde genommen eine Achse bildet, Paris, Berlin, Moskau, wenn ich sehe, dass dieser Bundesregierung politisch wie menschlich Moskau und Herr Putin näher stehen als Washington und ein gewählter demokratischer Präsident, dann ist das in meinen Augen bei allem, was ich an der Bush-Regierung zu kritisieren habe, ein dramatischer Fehler, nicht nur für die Außenpolitik, sondern auch für unser Werteverständnis, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das sage ich Ihnen, Menschenrechte, sie sind unteilbar. Dazu zählt selbstverständlich auch, dass wir eine Europapolitik machen, die sich dem verpflichtet fühlt. Die europäische Verfassung, es ist an ihr vieles zu kritisieren. Aber es ist gut, dass wir den Weg der europäischen Integration gehen. Wir wollen ihn gehen als Freie Demokraten. Viele Fragen sind zu beantworten, das ist wohl wahr. Aber eines spüren wir doch alle, wenn Europa nicht mehr gebracht hätte, als dass Deutschland, meine Generation und vielleicht auch die nachfolgende Generation, was jeder will und dafür arbeitet, in Frieden leben können. Es hätte sich Europa schon gelohnt. Und das wollen wir mal nicht vergessen, gerade in diesen Zeiten. Und deswegen ist es ein Fehler, dass ein Waffenembargo aufgehoben werden soll. Wir sind für Handel. Wir sind auch für Wandel durch Handel. Aber Waffenhandel ändert nichts, sondern stärkt nur Menschenrechtsverletzungen, wenn sie an Länder erfolgen, die sich dem Rechtsstaat nicht verpflichtet fühlen. Ziviler Handel ja, aber Waffenexporte noch dazu in einem Kuhhandel, damit wir Deutsche die Zustimmung bekommen für einen Sicherheitsratssitz bei den Vereinten Nationen, das finde ich, ist unanständig und das will ich hier auch gesagt haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zehntens und letztens, und das ist nicht jedem bequem, es muss trotzdem gesagt werden. Es geht um die Reform unseres politischen Systems. Und das werden wir als Freie Demokratische Partei uns vornehmen. Wolfgang Gerdt hat, wie ich finde, völlig zu Recht auf die Notwendigkeit hingewiesen, nämlich, dass wir einen Föderalismus-Konvent einberufen, weil in der Tat diese Kommission, das war ja ein großkoalitionäres Schauspiel. Da kann man mal sehen, was große Koalitionen wirklich bringen. Nichts bringen sie, weil sie eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners machen müssen. Und das reicht nicht, um Deutschland nach vorne zu bringen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber ich will etwas anderes ansprechen. Ich glaube, die ganze Diskussion auch über die Versorgung von Politikern, sie geht in Wahrheit fehl. Ich bin völlig dagegen, dass jetzt eine Diskussion entsteht, wir müssten den Abgeordneten, den Mandatsträgern quasi jede wirtschaftliche Tätigkeit verbieten. Dann darf keiner mehr Rechtsanwalt sein, keiner mehr Handwerker. Wer geht denn dann noch in die Politik? Die Parlamente müssen wieder repräsentativer werden. Und deswegen muss diese Diskussion auch mal aufhören. Wer ein schwarzes Schaf ist, und das gibt es in jeder Berufsgruppe, der wird zur Verantwortung gezogen. Aber generell Abgeordnete, wenn sie im Wirtschaftsleben sich auskennen und eben nicht ihren Handwerksbetrieb dicht machen wollen, weil sie gar nicht wissen, ob sie nach 4 Jahren noch mal im Mandat sind, deswegen unter Generalverdacht zu stellen, das führt doch letzten Endes nur zu einer Verbeamtung der Parlamente. Ich will keine öffentlich-rechtliche Republik, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin strikt dagegen. Und deswegen sage ich mir, ich rege an für die Freien Demokraten, und wir haben das beantragt, dass beim Bundespräsidenten eine unabhängige Kommission eingerichtet wird, die dann über die Höhe der Politikerversorgung grundsätzlich Vorschläge macht, damit auch der Vorwurf der Selbstbedienung bei jeder Diätenerhöhung ausbleibt. Den meisten Menschen ist doch nicht ein Dorn im Auge, dass Politiker anständig bezahlt werden wollen. Das, was den Menschen zu Recht ein Dorn im Auge ist, ist die Überversorgung nach dem Ausscheiden aus dem Amt. Und deswegen ist unser Vorschlag als Freie Demokratische Partei, wir sagen dazu, bezahlt die Politiker nach dem, was die Sachverständigen vorschlagen, angemessen. Aber dann soll jeder in der Politik auch selbst fürs Alter vorsorgen, wie das jeder Freiberufler auch in Deutschland machen muss, meine sehr geehrten Damen und Herren. So. Und verehrte Gäste, weil ich ein bisschen später dran gekommen bin als geplant, erlauben Sie mir, dass ich diesen Satz noch mache, weil ich Sie zu einem großen Teil erst nächstes Jahr persönlich wiedersehe. Bitte geben Sie mir noch ganz wenige Minuten Ihres Gehörs. Ich möchte Ihnen sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich mich an das erinnere, was vor einem Jahr über das Dreikönigstreffen der FDP geschrieben worden ist, das lese ich heute so gerne. Das ist ein Superwahljahr, 14 Wahlen. Mal gucken, ob der Westerwelle nächstes Jahr hier noch spricht. Ich bin immer noch da, liebe Kollegen von der Presse. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, die FDP, keine einzige Wahl. Das wird nichts. Eine Zeitung hier in Stuttgart hat geschrieben, dass die FDP bei der Europawahl ihren Stimmenanteil verdoppeln und den Wiedereinzug ins Parlament schaffen kann, ist noch weniger sicher. Ich grüße Silvana Koch-Marin, die das beste Europawahlergebnis der FDP eingefahren hat. Und es ist mittlerweile unschwer zu erkennen, deswegen kein Geheimnis, das ich hier verrate. Alle Anwesenden wünschen dir recht viel Glück und Gesundheit. Du erwartest dein zweites Kind. Wir freuen uns auf den Zuwachs, denn es ist ja liberaler Zuwachs. Wir haben 14 Wahlen gehabt im letzten Jahr. Die Kommunalwahl in Baden-Württemberg, schöner Zuwachs. In Nordrhein-Westfalen, bei mir zu Hause, über 400 neue Mandatsträger dabei in den Kommunen. Das ist ja das Rückgrat, das ist ja das Fundament der Freien Demokraten, die Kommunalpolitik. Ist doch großartig. Das beste Kommunalwahlergebnis seit 30 Jahren. Und dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben wir es geschafft, nicht nur in Saarland, sondern auch in Sachsen in den Landtag zurückzukehren. Und ich habe, als ich Parteivorsitzender wurde, gesagt, der Anspruch der FDP muss es sein, dass sie eine gesamtdeutsche Partei ist. Dass uns das nach Sachsen-Anhalt auch in Sachsen zum Beweis gelungen ist, das ist auch ausdrücklich das Verdienst unserer Generalsekretärin Cornelia Pieper. Herzlichen Dank für deine Arbeit. und damit will ich schließen. Ich will Ihnen sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, verehrte Gäste und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich sage Ihnen, jetzt geht es dieses Jahr um den Beginn des Endes von Rot-Grün. Da gibt es noch zwei Landesregierungen überhaupt in der Republik. Die stehen dieses Jahr zur Wahl, nämlich die letzten beiden rot-grünen Landesregierungen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Und das machen wir jetzt. Und zwar nicht um unser Selbstwillen, sondern weil man diesen Ländern keinen größeren Gefallen tun kann als die Ablösung von Rot-Grün. Und wir werden alle gemeinsam helfen, wir werden alle dabei sein. Ich sage, wenn diese Landesregierungen von Rot-Grün fallen, dann kann das auch eine ganz neue Eigendynamik im Bund entwickeln, sodass auch Neuwahlen dort möglich sind. Ich setze nicht darauf, ich verlasse mich auch nicht darauf. Aber wir bereiten uns darauf vor. Wir haben ein Programm. 10 Kernpunkte habe ich Ihnen dazu vorgetragen. Da kann man sagen, das finde ich gut oder finde ich schlecht, aber es ist ein Programm. Konkret und wie wir finden, wirklich zukunftsführend. Und dementsprechend, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Bundesregierung bezeichnet Kritik an ihrer Regierung als unpatriotisch. Ich sage, weil wir unser Land lieben, wollen wir das Ende von Rot-Grün. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, patriotisch, das sind diejenigen, die Deutschland erneuern wollen, die einen Neuanfang wollen. Wir kritisieren nicht nur die Massenarbeitslosigkeit in Deutschland, wir sagen, wie Arbeitsplätze geschaffen werden können. Wir kritisieren nicht nur die Rekordneuverschuldung in Deutschland. Wir sagen, wie die Haushalte konsolidiert werden können. Wir kritisieren nicht nur die Brüchigkeit der sozialen Sicherungssysteme. Wir sagen auch, wie sie wieder stabil und generationsfest werden können. Wir kritisieren nicht nur, dass unser Bildungssystem Abstiegskandidat ist, sondern wir sagen auch, wie die Qualität unseres Bildungssystems wieder besser werden kann. Wir kritisieren nicht nur eine unnachahmliche Pleitewelle im letzten Jahr in Deutschland, sondern wir sagen auch, wie neue Unternehmen gegründet werden können. Wir sind eine Opposition, die ein Programm hat. Ganz konkret, für jeden nachvollziehbar und nachprüfbar. Für dieses Programm werben wir. Dafür brauchen wir die Zustimmung von Ihnen, die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, die meisten Menschen spüren, dass dieses Land einen Neuanfang braucht. Wir sind der Garant für einen Neuanfang. Wir zeigen, wie aus Deutschland wieder ein Land werden kann, das an der Spitze in Europa steht und das ist das Beste, was man für unsere Landsleute in Deutschland tun kann. Seien Sie stark, seien Sie schwach, seien Sie reich, seien Sie arm. Seien Sie jung, seien Sie alt. Wir sind eine Partei, die das Wohl aller Menschen im Auge hat. Weil die Freiheit, das ist die einzige Idee, die politischer Kompass für uns ist. Mehr Freiheit für mehr Menschen. Diesen Ausspruch kennen Sie. Wir fügen hinzu, mehr Freiheit heißt auch mehr Verantwortungsbereitschaft des Einzelnen für sich selbst und auch seinen Nächsten. Diese Idee, die gehört stark in die Parlamente. Diese Idee, die Freiheitsidee, als Kompass allen Handelns, das ist unser Kompass für die Regierungsverantwortung. In diesem Jahr beginnt es mit guter programmatischer Vorarbeit, diese Regierungsverantwortung zu erreichen. Nicht für uns, sondern für Deutschland, für die Menschen in Deutschland. Diese Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, Sie haben Besseres verdient als Rot-Grün. Wir können es besser, meine sehr geehrten Damen und Herren.